Ich finde es echt stark, diese Vorstellung, dass vor 50 Jahren hier unten der erste Gottesdienst gefeiert wurde. Ich finde es echt Hammer. Gott sei Dank gibt es Leute, die sich an sowas erinnern und die einen dann darauf aufmerksam machen und dass wir jetzt wirklich Gott an diesem Tag dafür danken und ihm die Ehre geben können. Im Vorfeld ist so die Frage aufgekommen, ja, warum das Jubiläum eines Gebäudes feiern? Ein Gebäude, ja, kann sehr hilfreich sein. Es gibt uns Raum für unser gemeindliches Sein, für unser gemeindliches Arbeiten. Man kann sowas natürlich auch anmieten. Dann ist man nicht so gebunden, ist flexibler. Wenn man wächst, kann man dann leichter vielleicht was anderes finden, muss nicht anbauen und so weiter. Aber was Eigenes verschafft doch einfach Freiräume. Man muss sich nicht mit anderen abstimmen, man kann selber gestalten. Und ich finde, es war auch dem Grußwort des ersten Pastors Hans-Hermann Fierus abzuspüren, was das für eine Erleichterung war, als die aus diesen kleinen, beengten Räumlichkeiten da in der Königsberger Straße, wo heute das Deutsche Rote Kreuz drin ist, könnt ihr euch mal angucken, ist ganz spannend, mal die alte Kapelle zu sehen, ja, da rauszukommen und nach dieser Hängepartie mit dem Clubhaus und diesen zwei Räumen, wo man gar nicht richtig zusammen sein konnte, beim Gottesdienst feiern, dann endlich hier was Eigenes zu haben. Ich fand es auch stark, Lilly, wie du das vorhin erzählt hast, wie ihr das damals erlebt habt, dieses Ringen darum, wie soll es weitergehen? Und ihr dachtet, in der Nachbarschaft nebenan noch was ja, erweitern zu können. Nachbarschaft stimmt nicht zu, banges Fragen. Ich glaube, es gab auch mit Ämtern Schwierigkeiten. Und dann am Schluss erlebt man, wie Gott es geführt hat. Und jetzt geht es uns hier so viel besser, als es da drüben wahrscheinlich überhaupt machbar gewesen wäre. Und ich finde es so eine Ermutigung für uns, die wir jetzt heute hier leben, uns genauso ja, nach Gottes Führung auszustrecken, dafür offen zu sein, für seine Versorgung und es eben auch nicht nur, was unser Gebäude betrifft, sondern was alles betrifft. Ihr Lieben, was ist denn eigentlich noch viel wichtiger als so ein Gebäude? Die Menschen da drin, die Füllung, wie ist so ein Gebäude gefüllt? Ja. Wer trifft sich dort? Was passiert dort? Was geschieht dort? Wozu wird ein solches Gebäude genutzt? Ich habe in meinen letzten Predigten über den Epheserbrief über Wachstumshormone gepredigt. Das klang ja vorhin auch schon bei dem Mr. Peaks an mit der Hormontherapie. Wachstumshormone, das war für mich so ein schönes Bild dafür, was fördert die Entwicklung, das Wachstum, die Weiterentwicklung und zwar von uns als Glaubenden. Was ist für unser geistliches Wachsen, für unser geistliches Reifen wichtig? Was fördert das? Was fördert es, dass wir Jesus in seinem Wesen ähnlicher werden? Dass wir das loslassen können, was zu Gott nicht passt und dass wir immer mehr von dem aufnehmen können in uns und immer mehr in das hineinwachsen können, was Gottes Charakter und seinem Wesen entspricht. Die zentrale Bibelstelle für diese Predigten zu den Wachstumshormonen, die finden wir im Epheserbrief, Kapitel 4. Ganz speziell ging es mir da um den Vers 15. Und da heißt es, lasst uns, indem wir wahrhaftig sind in Liebe, in jeder Hinsicht auf den zuwachsen, der das Oberhaupt ist. Lasst uns zuwachsen auf den Messias, auf Jesus. Denn in diesem Bibelvers, da geht es ums Wachsen. Ups, jetzt ist zu viel. Ja. Das Wachsen hinein in das, was Gott uns durch Jesus als Raum eröffnet hat, wie er sich das Leben vorgestellt hat, wie er sich uns vorgestellt hat, das sehen wir in Jesus, wir sehen es in seinem Wesen. Und darum geht es Gott, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir in Jesus hineinwachsen. Und die Wachstumshormone, über die ich gesprochen hatte, das war zum einen Authentizität, Echtheit, Wahrhaftigkeit. Und das andere war dann die Liebe, in Liebe, authentisch sein, echt sein, wahrhaftig sein. Ich habe mir überlegt, worüber möchte ich heute sprechen, wo wir vor 50 Jahren den ersten Gottesdienst hier unter uns wo der gefeiert worden ist. Und da habe ich mich gefragt, wozu dient denn so ein Gotteshaus? Wozu soll es dienen? Und ein wichtiger Aspekt, der kam mir dann, das ist Anbetung. In einem Gotteshaus sollen Menschen die Nähe Gottes suchen können und ihn verehren können. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und so kam ich auf die Formulierung für die Predigt, Wachstumshormon Anbetung. Und das ist im Grunde ja auch das, was bei Mr. Peaks schon angeklungen ist. Wenn der Mr. Peaks seinen Vater anschaut, dann macht das was mit ihm. Wenn es ein guter Vater ist, dann baut ihn das auf, dann lässt ihn das innerlich wachsen und größer werden. Ich denke, ihr kennt es vielleicht auch, wofür unser Herz schlägt, was wir so verehren, was wir bewundern. Das prägt und bestimmt uns in irgendeiner Art und Weise. Es verändert uns, es gibt uns eine Ausrichtung. Als Heranwachsender damals so in der Pubertätszeit und danach, da war ich fasziniert von Elektronik. Habe ich gebastelt, war so ein richtiger Freak. Dann kam noch der Computer dazu. Das, würde ich sagen, war damals mein Oberhaupt. Ja? Das hat meinem Leben Richtung gegeben. Das war mein Messias, das war so mein Lebensinhalt. Dafür habe ich gelebt. Dafür habe ich viel Zeit investiert, vor allen Dingen nachts, viel länger als meine Eltern das wollten, wenn dann mein Vater um 1 Uhr noch mal reinkam. Ey, du solltest schon längst im Bett sein. Ich habe Bücher und Zeitschriften mir gekauft, Anregungen aufgenommen. Meine Freundschaften wurden davon geprägt. Ich bin im Grunde auf meinen Elektronik, meinen Digitalgott zugewachsen. Ich habe ihn geliebt, ich habe darin gelebt. Ob ich ihm ähnlicher geworden bin? Ja, ich würde sagen, vom Denken her war ich auch geprägt davon. Ja. Sah zwar vielleicht jetzt nicht so aus wie ein Monitor mit Tastatur, aber ja, von dem, was da innerlich passiert. Ich hatte bei einer meiner Predigten in der letzten Zeit mal wegen der Fußball-WM die Veranschaulichung genommen, so mit Fans. Die Fans, die so ja, für ihren Verein fiebern und da mitmachen. Und da habe ich dann eine spannende Rückmeldung gekriegt und habe gedacht, das passt ganz gut in die heutige Predigt rein. Also was Jesus für sein Anliegen mit dieser Welt nicht weiterhilft, ist, wenn wir Fans von Jesus sind, in einer oberflächlichen Weise. Also wenn wir da so ein bisschen mitmachen, uns so zugehörig fühlen, ha, unser Verein, der ist ganz toll. Aber wenn es mehr nicht ist, dann wäre das so im Grunde, wie wenn wir Christen sonntags halt in den Gottesdienst kommen, um dann hier toll mitzumachen, dazu uns zugehörig zu fühlen, vielleicht sogar hingebungsvoll Lobpreislieder zu singen. Aber wenn es mehr nicht ist, dann ist es zu wenig. Gott wünscht sich da viel, viel mehr. Gott wünscht sich, dass Anbetung für uns nicht nur hier vielleicht mit erhobenen Händen oder auch innerlich oder wie auch immer stattfindet, sondern dass es wirklich eine Herzenshaltung ist, die unser ganzes Leben prägt. Und ich habe so überlegt, so mit diesen Fans, also ich glaube, was Jesus braucht, wenn wir uns als Fans von Jesus verstehen wollen, er braucht treue Fans, die auch in schwierigen Zeiten bei ihm bleiben. Die nicht nur dann den Verein toll finden, den Fußballverein, ja so Fans, wenn die gerade deutscher Meister sind und wenn sie dann verlieren und dann verabschieden sie sich und dann wenden sie sich im anderen Verein zu, der jetzt gerade so high ist, sondern was Jesus braucht, ist Treue, dass wir, wenn wir zu ihm gehören, dass wir bei ihm bleiben wollen, auch wenn er uns durch schwierige Zeiten führt, wie damals vor über 50 Jahren, die Frage, wie soll es gebäudemäßig weitergehen. Was Jesus sich wünscht, ist, dass er ja, Leute hat, die sich voll mit ihm identifizieren, auch wenn sie ihnen Nachteile bringt. Und die sich volle Kanne für ihn und seine Sache einsetzen. Also Fans in dem Sinn, die auch bereit sind, ja, wirklich in die Tasche zu greifen und ihrem Verein unter die Arme zu greifen, wenn der in finanzielle Nöte gerät. Da wirklich sich auch voll mit einzubringen. Einen gewissen Nachteil hat, also nicht einen gewissen, einen großen Nachteil hat dieses Bild vom Fan, allerdings was Jesus betrifft. Die Fans in einem Fußballstadion oder die Fans zu Hause am Bildschirm, die sind nicht so nah am Trainer dran in der Regel. Bis die mal tatsächlich eine Trainingsstunde mitmachen können, können Sie wahrscheinlich Ihr Leben lang warten, weil das vermutlich nur in ganz wenigen Leuten passieren wird, die einfach so gut sind, dass sie da in die Mannschaft reingenommen werden. Und da ist der Riesenunterschied zwischen Fans und Nachfolgern. Weil Jesus uns in eine direkte, in eine unmittelbare Beziehung zu sich ruft, und zwar jeden Menschen auf dieser Welt. Da gibt es dann nicht so ein paar Elitäre, die halt dann in der Mannschaft spielen dürfen, sondern die Mannschaft von Jesus, die ist unendlich groß, so viel ja, Menschen, wie es gibt, die passen in die Mannschaft von Jesus rein. Und er möchte uns als seine Freunde haben, als seine Nachfolger. Und er möchte, dass das, was in der Nachfolge passiert, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass Jesus in uns größer werden kann, dass wir, wie es da in dem Bibelvers heißt, mehr in ihn hineinwachsen können, in ihn, unseren Trainer, unseren Anführer. Und dass das, was durch Jesus vor 2000 Jahren begonnen hat, was Gott vor 2000 Jahren hier angefangen hat, in der Welt zu bewirken, dass das in unserem Leben, in unserem Herzen, in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Wollen, in unserem Schauen, in unserem Handeln wirksam wird und weitergehen kann. Und da, denke ich, ist ein wichtiger Aspekt halt wirklich die Anbetung. Ich denke, für die meisten Christen ist es wahrscheinlich klar, dass die Liebe zu Gott, dass die zentral ist, dass es die Grundlage ist, dass es fundamental ist. Jesus sagt ja auch im höchsten Gebot, wir sollen Gott, unseren Herrn, lieben aus unserem ganzen Herzen. Ich denke, so kopfmäßig ist uns das klar, gerade wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind. Aber die spannende Frage ist ja, ist es auch tatsächlich so? Ist es nur ein Wunschdenken vielleicht? Wo wir Überzeugungen haben, die wir auch ganz wichtig finden, aber die nicht wirklich Auswirkung haben? Ist es ein Anliegen, das wir auf dem Herzen haben, aber es ist ein Anliegen letztlich ohne Kraft? In der Richtung ist es sehr spannend, mal bei sich selber ehrlich hinzuschauen, so nüchtern eine Bestandsaufnahme zu machen, sich so wirklich zu fragen, wo ist denn eigentlich mein Herzschlag? Wofür brenne ich tatsächlich? Und dann mal zu gucken, wo investiere ich eigentlich mein Geld rein? Was mache ich mit meiner Zeit? Was mache ich bis nachts um eins oder noch später? Was beschäftigt mich, was treibt mich um? Womit ist mein Leben gefüllt? Worauf ist mein Wollen ausgerichtet? Wenn es hier heißt, lasst uns wahrhaftig sein in Liebe, dann finde ich das sehr spannend, diesen Vers auch mal so zu verstehen, dieses Wahrhaftigsein, wirklich ehrlich bei sich selber hinzuschauen, eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie sieht es in meiner eigenen Gottesbeziehung eigentlich aus? Wie sehr ist da tatsächlich so dieser Grundton der Anbetung, der Liebe zu Gott und für seine Sache denn überhaupt da? Das ist dieser eine Aspekt der Wahrhaftigkeit, dieses Ehrlichsein, was ich da in dem Vers sehe. Und das zweite ist so dieses in Liebe. Das heißt für mich jetzt in dem Kontext, gehalten von der Liebe Gottes, ehrlich hinschauen zu können und vielleicht zu merken, oh, das sieht gar nicht so prall aus mit meiner Anbetung, mit meiner Liebe zu Gott. Die Liebe Gottes, wie er sie uns in Jesus vor Augen gestellt hat, die macht eigentlich deutlich, dass wir uns vor Gott nicht verstecken brauchen. Dass wir sogar mit unseren schlechten Seiten zum Vorschein kommen können und Gott verdammt uns trotzdem nicht. Für mich ist klar geworden, durch das, was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat, was Gott durch Jesus getan hat, dass Gott nicht ein Gott ist, dessen primäres Anliegen ist, an uns rumzumäkeln und zu sagen, was alles nicht richtig ist. Und dann, wenn er die Dinge findet, uns dann zu verdammen oder wenn wir es einfach nicht bringen oder schnallen, dann einfach zu sagen, weg damit. Für mich ist deutlich geworden, was Gott durch Jesus gezeigt hat, das ist sein Herz. Und sein Herz ist uns zugewandt. Gott will uns lieben. Und er möchte, indem wir seine Liebe erfahren, uns verändern. Nicht indem er irgendwelche Maßstäbe anlegt an uns und dann sagt, so musst du werden. Und wenn nicht, dann pff. So ticken wir. Gott ist anders. Ich finde es spannend, was ein paar Verse vor diesem Bibeltext steht. Ich gucke mir das jetzt mit euch mal an. Also da unten seht ihr den Text, den wir gerade vor Augen hatten. Und jetzt ein paar Verse davor. Epheser 4, 7 bis 10. Da schreibt Paulus, einem jeden von uns aber wurde die Gnade gegeben nach der Maßgabe des Messias. Daher heißt es, beim Hinaufsteigen in die Höhe hat er die Gefangenschaft gefangen genommen und den Menschen Gaben gegeben. Jenes, er stieg hinauf, aber was bedeutet es anderes, als dass er auch herabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Der Herabgestiegene selbst ist auch der Hinaufgestiegene hoch über alle Himmelswelten, damit er alles erfülle. Bei diesem Text ist es im Grunde ein knappes Umreißen dessen, was passiert ist durch das Kommen von Jesus. Jesus als der den Juden versprochene Retter, der Messias. Jesus kommt aus der himmlischen Welt runter, bildlich gedacht, in unsere Welt. Das ist ein voll krasser Abstieg von der himmlischen Vollkommenheit in die Niederungen des Menschseins hier auf der Erde. Wir kriegen ja mit, was alles schief läuft und was alles schwierig ist. Und Jesus hat seinen Job, hat seine Mission hier auf der Erde, nämlich unser Retter zu werden, der hat die so hammerkrass zum Abschluss gebracht, dass er nämlich mit seinem Tod der Sünde gegeben hat, was der Sünde zugestanden hat. Und deswegen konnte Jesus unsere Gefangenschaft unter der Sünde gefangen nehmen. Das ist das, was da auch zum Vorschein kommt in Vers 7. Also Jesus möchte unser Ausgeliefertsein an die Sünde beenden. Das heißt, er möchte beenden, dass wir Angst vor Gott haben müssen, weil wir eben Sünder sind und Sachen falsch machen. Das ist letztlich die Logik der Sünde. Und dann entsteht Angst in uns und dann verstecken wir uns vor Gott. Das sehen wir ja schon in den ersten Kapitel der Bibel. Dann fangen wir an, uns zu schämen für das, was wir sind. Aber Gott möchte uns wieder zurückführen in den Raum seiner Liebe. Und deswegen hat Jesus unsere Gefangenschaft gefangen geführt. Und deswegen brauchen wir uns nicht mehr verstecken oder verstellen, sondern wir können absolut wahrhaftig und ehrlich sein. Denn vor Gott haben wir nichts mehr zu verlieren. Das zeigt er uns mit Jesus. Wir haben nichts mehr zu verlieren, außer vielleicht unsere Angst vor ihm oder unsere Scham. Und es ist eigentlich gut, wenn wir das loswerden. Aber wir haben alles zu gewinnen bei Gott, was Gott mit seiner Liebe für uns bereithält. Und es ist zuallererst ein völlig neues Selbstverständnis. Im Grunde eine komplette neue Identität, ein komplettes Umdenken. Dass wir nicht mehr abhängig sind von dem, was wir können. Dass ich mich mehr fragen muss, was stelle ich da? Wer bin ich? Wer würde ich gern sein? Oder andere wollen, dass ich gerne so jemand wäre und dann versuche ich so zu sein. Das ganze, der ganze Mist. Das soll alles zu Ende sein dürfen durch Jesus. Sondern was Gott uns durch Jesus schenken möchte, ist, dass wir wieder Kind sein dürfen. So wie damals bei unseren Eltern, wenn es gute Eltern waren, wo wir einfach sein durften, wie wir sind. Dass wir unanfechtbar Gottes Kinder sein dürfen. Das hat Jesus durch sein Sterben für mich und für dich geleistet. Dass wir immer tiefer begreifen dürfen und uns davon verändern und bestimmen lassen dürfen, dass wir in Gott einen Vater im Himmel haben, der uns von Herzen liebt. Und dass wir in Jesus einen Freund und Bruder haben, der auch unser Anführer und Trainer ist. Und dass wir im Heiligen Geist den erfüllendsten, den wunderbarsten göttlichen Beistand haben und nicht nur bei uns, sondern er möchte sogar in uns sein. Zum Abschluss der Predigt kam mir noch so die Frage, Wenn das alles so Sachen sind, für die wir Gott gerne anbeten wollen und so weiter, aber wie sieht es dann aus mit der Anbetung, wenn zum Beispiel ein Haus weggespült wird, in dem wir gewohnt haben? Wenn unsere Existenz mit einem Schlag vernichtet ist, wenn alles dahin ist, was für uns wichtig war. Am Ende vom Vers 10, da wird uns vor Augen gestellt, was das Ziel der Mission von Jesus war und ist. Nämlich, dass Gott durch Jesus alles mit seiner liebenden Gegenwart erfüllen will. Wirklich alles. Gott hat uns durch Jesus gezeigt, dass er besonders hineinkommen will in die Niederungen des Lebens. Da, wo Angst und Not herrschen. Da, wo uns Dinge ereilen, die wir nicht verstehen. Wo wir vielleicht auch an Gott irre zu werden drohen. Wenn wir uns anschauen, was Jesus durchgemacht und durchlitten hat, das hat er für uns gemacht, damit, wenn es hier vorbei ist, damit wir in der Ewigkeit bei Gott sein können und die Dinge, die uns hier knechten und quälen und kaputt machen, dass die dann endgültig überwunden sein können. Und Jesus ist dafür reingekommen, genau in diese schrecklichen Dinge, die auch wir erleben. Damit wir das, was uns widerfährt, nicht missverstehen, als würde Gott uns eine Absage erteilen, weil uns jetzt schlimme Dinge passieren. Jesus ist genau deshalb mit seinem Tod in das tiefste Dunkel gegangen, damit er auch uns in unserem tiefsten Dunkel nah sein kann, begegnen kann. Das ist aber etwas, das kann uns nur Gott selbst eröffnen. Ich kann das jetzt benennen, kann versuchen, Wahrheiten, wie ich sie aus der Bibel erkannt habe, auszusprechen. Es gibt Gott sei Dank genügend Leute, die ich kennengelernt habe, die gemerkt haben, dass diese Wahrheiten tragen. Aber wenn man in so einer Situation ist, dann kann nur Gott einem da begegnen. Aber wenn es passiert, dass Gott in so einer schwierigen, schmerzlichen, katastrophalen Situation dann plötzlich auftaucht, wo wir absolut hilflos sind, und wir merken, dass wir in unserem Schmerz, in unserer tiefsten Verzweiflung plötzlich Jesus, dem Gekreuzigten, dem Auferstandenen begegnen. Und dass das mit seinen Wunden einen tiefen Sinn hatte, damit wir da drin geborgen sein können, weil wir wissen, wir sind nicht allein. Gott ist bei uns, auch in der tiefsten Nacht. Wenn das passiert, ich glaube, dann kann auch wieder ein Herz anfangen, Gott zu anbeten für das, was er ist. Nämlich unser Gott. Und nicht nur unser Gott, ist auch unser Liebhaber, unser Erlöser, unser Retter. Amen. Ja, so ist es. Und deswegen glaube ich, dass Anbetung ein wirklich ganz, ganz entscheidendes Wachstumshormon ist. Und das ist das, was ich mir wünsche für uns, die wir hier zusammen sind, ihr vor den Bildschirmen, wir hier im Gottesdienstraum, dass wir immer stärker, immer tiefer in die Anbetung Gottes hineinwachsen. Und dass, wenn wir hier zusammenkommen, über Zoom oder hier im Haus, dass wirklich das ja spürbar wird. Dass Gott hier gegenwärtig sein kann, in unserem Lob, in unserem Glauben, auch in unserer Not, auch in unserem Klagen. Damit Gott uns und auch dieses Haus und diese Welt immer mehr erfüllen kann. Und auch andere, die Gott zu uns führt oder hier vorbeiführt oder wo auch immer, dass die etwas spüren können davon. Der lebendige Gott, er ist hier mitten unter uns. Amen.